The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Freitag, der 10. Januar.
Okay. Thank you very much, Elon, for having me.
Es war das Gespräch, über das Deutschland seit Tagen gesprochen hat. Der Talk von Elon Musk und Alice Weidel auf Elons eigener Social-Media-Plattform X. Bis zu 150 EU-Beamte sollten das Gespräch verfolgen, mit dem Auftrag zu prüfen, ob sich Musk und seine Plattform an EU-Regeln halten. Bei zwischenzeitlich gerade mal 109.000 Zuhörern, die da am Donnerstagabend einschalteten, waren die EU-Gesandten also zahlenmäßig eine stark vertretene Gruppe. Elon Musk hatte im Vorfeld die AfD-Chefin als mögliche Kanzlerin Deutschlands angekündigt. Dass er dann aus Alice Weidel Alice Weidel machte, geschenkt. Weidel oder Weidel, Musk ist überzeugt, nur die AfD kann Deutschland retten.
As I've said publicly, I think only AfD can save Germany. And I just want to be very clear about that. Only AfD can save Germany.
Das hatte er vor einigen Wochen erstmals bei X verkündet, dann in einem Wahlaufruf in der Welt am Sonntag und nun im direkten Gespräch mit der AfD-Kanzlerkandidatin. Wie lief die Veranstaltung? Das Gespräch ging eine gute Stunde. Musk und Weidel meanderten durch verschiedene Themen, von Kernenergie über Migration bis zu der Frage nach Gott und Außerirdischen. Weidel platzierte gleich am Anfang die obligatorische Merkel-Schelte, die mit ihrer Immigrations- und Energiepolitik die Nation ruiniert habe.
She ruined basically our country. She enforced, without asking the people, she enforced to open our borders for illegal immigration in 2015. She wrecked and destroyed our backbone in terms of obnoxious energy policy.
Sie dankte dem Tesla-Milliardär, dass sie endlich eine normale Konversation führen könne, ohne unterbrochen zu werden. Das ginge in den Medien sonst nicht.
Elon, it's a complete new situation for me. That I just can have a normal conversation. And I'm not interrupted or negatively framed, how that has been in the media the case in the last 10 years, which is completely ridiculous.
Weidel holte dann zu einigen Hot Takes aus. In deutschen Schulen lerne man nichts außer Gender Studies, rechnen hingegen könne kaum einer. Das konnte Musk kaum glauben. Er hatte offenbar ein besseres Bild vom deutschen Bildungssystem mit Errungenschaften wie dem Gymnasium.
They just learn about gender studies.
Are you serious?
And they just, yeah.
I was under the impression that Germany had a pretty good education system that was quite rigorous with, you know, the gymnasium and all that sort of stuff. At least it used to at one point.
Musk wurde zuletzt kritisiert für seine Einmischung in den deutschen Wahlkampf. Diesen Faden nahm Weidel auf und behauptete, dass CDU-Chef Friedrich Merz die Welt vor einer Wahl Trumps gewarnt hätte.
It's unbelievable. And also that candidate of the Christdemocrats, like Friedrich Merz, he warned the world about the consequences of voting for Donald Trump in October last year.
Right.
So far for like foreign interferences, right?
Exactly.
So it's unbelievable.
Das ist natürlich ein irreführendes Framing. Es klingt, als ob Merz eine Wahlempfehlung gegen Trump abgegeben habe. Dabei hatte er nur die EU sensibilisiert, sich auf eine neue Ära Trump einzustellen. Das ist etwas anderes als ein Wahlaufruf gegen Trump. Bizarr wurde es, als Alice Weidel einen Exkurs in die deutsche Geschichte machte. Sie behauptete, dass Hitler wegen seiner Verstaatlichungspolitik in Deutschland ein Kommunist und Sozialist gewesen sei, darum auch das Wort Nationalsozialist.
The biggest success after that terrible era in our history was to label Adolf Hitler as right and conservative. He right. was exactly the opposite. He wasn't a conservative. He right. wasn't a libertarian. He was a communist, socialist guy.
Außerdem nahm sie den Slogan von Herbert Kickl auf, dem Rechtsaußen in Österreich, der bald Kanzler werden könnte. Der spricht gerne von einer ehrlichen Politik. Den Slogan nutzte Weidel dann auch für sich selbst.
So. I really say what I think to do honest politics.
Und wichtig, Alice Weidel und die AfD hoffen auf Donald Trump und Elon Musk, den Ukraine-Krieg zu beenden. Die Europäer kriegen es nicht hin, sagte Weidel.
This is also my hope in Donald Trump and in your administration, that you end that terrible war, this worthless dying of young people every day, yeah. Like as fast as you can, because the Europeans, they cannot.
Fazit, der reichste Mann der Welt hat nochmals bekundet, dass er die AfD für die einzige Rettung Deutschlands hält. Warum dem so sein soll, das bleibt auch nach diesem Gespräch offen. Und Alice Weidel, nun, ihr größter Erfolg bei diesem Talk ist wohl gewesen, dass er stattgefunden hat. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Armin Laschet, CDU-Bundestagsabgeordneter, spricht mit mir über Amerika, die zweite Ära Trump und über die Zeit nach der nächsten Bundestagswahl.
Der einen Richtungswechsel in Deutschland will im Vergleich zur Ampel, der müsste eintreten für ein schwarz-gelbes Bündnis.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt analysiert die Kooperation zwischen eBay und Facebook. Außerdem gedenken wir eines uralten Wortkargen-Films, der damals ein Flop war und heute Kult ist. Und wir schauen auf ein weltpolitisches Jubiläum. Donald Trump erhebt Anspruch auf Grönland. Auf die Frage eines Journalisten, ob er garantieren könne, auf militärischen oder wirtschaftlichen Druck zu verzichten, um die Kontrolle über Grönland zu erlangen, gab Trump eine klare Antwort. Nein, das könne er nicht versprechen.
Can you assure the world that as you try to get control of these areas, you are not going to use military or economic coercion?
No. Yeah. I can't assure you. You're talking about Panama and Greenland. No, I can't assure you on either of those two.
Doch was bedeutet diese Aussage für Europa? Was für die transatlantischen Beziehungen? Und vor welche Herausforderung stellt Donald Trump eine künftige Bundesregierung? Darüber spreche ich heute mit dem CDU-Politiker Armin Laschet. Er war EU-Abgeordneter, von 2017 bis 2021 Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, dann CDU-Chef und Kanzlerkandidat. Wie er als überzeugter Transatlantiker auf Donald Trump blickt und wie als überzeugter Christdemokrat auf Markus Söder, das hören Sie jetzt. Guten Morgen, Herr Laschet.
Guten Morgen.
Herr Laschet, ich möchte mit Ihnen über Amerika und zwar über das Amerika des Donald Trump sprechen. Donald Trump hat jetzt auf einer Pressekonferenz erklärt, dass er Anspruch auf Grönland erhebt. Und um diesen Anspruch durchzusetzen, schließt er auch militärischen Druck nicht aus. Die USA als Herzkammer des Westens droht ihren Verbündeten, sie anzugreifen. Auch wenn das bisher ja nur Worte sind. Herr Laschet, haben Sie sich vorstellen können, dass solche Worte aus dem Mund eines künftigen US-Präsidenten kommen?
Nein, ich glaube, das hat sich niemand vorstellen können. Und wir haben viele Konflikte in der Welt im Blick. Wir haben den Nahen Osten im Blick. Wir haben Ansprüche mancher Nachbarn in Syrien im Moment im Blick. Wir diskutieren seit langem über Taiwan und wir diskutieren über den Donbass, aber dass plötzlich Grönland das Thema der geopolitischen Auseinandersetzungen werden würde, das hätte ich mir nicht vorstellen können.
Und dass innerhalb des westlichen Bündnisses ein Verbündeter dem anderen droht?
Dieses kennen wir bisher nur von den Konflikten zwischen der Türkei und Griechenland, wo ja immer die Sorge war, dass es da zu einem militärischen Konflikt um die Inseln in der Ägäis kommen könnte. Und es ist immer gelungen, das jedes Mal zu verhindern. Dass nun der größte Bündnispartner eines der kleinsten Länder, nämlich Dänemark, in dieser Weise betrachtet und sogar bedroht, das hat wirklich eine Qualität, die es, glaube ich, in der Geschichte der NATO noch nicht gegeben hat.
Der französische Außenminister Barrot hat gesagt, Europa müsse aufwachen und sich auf eine Welt vorbereiten, in der nicht mehr die Stärke des Rechts gelte, sondern das Recht des Stärkeren. Hat Barrot recht mit seiner Einschätzung?
Ja, die Gefahr ist immer da. Was wir die letzten Tage hören, hat genau diese Wirkung. Und die wäre natürlich fatal. Das, was dann in Grönland passieren würde, mit ganz vielen Konjunktiven, das würde dann China für sich gleichermaßen in Anspruch nehmen. Und es könnte sich
dann... Und Putin auch. Es wäre
ein neuer Konflikt um Taiwan ergeben und Putin ohnehin. Putin hat ja diese Regeln des internationalen Rechts jetzt schon verletzt. Aber wenn er dann sagen könnte, ja, ihr macht es im Westen ja nicht viel anders, dann wird es auch ihm in die Karten spielen. Deshalb muss man immer überlegen, will man wirklich eine regelbasierte Ordnung quasi aufkündigen? Da klingt mir dieses Statement des französischen Außenministers etwas defätistisch. Ich finde, wir sind noch am Punkt, wo wir für die regelbasierte Ordnung kämpfen sollten.
Eine künftige Bundesregierung, unter der aller Wahrscheinlichkeit nach die CDU ja beteiligt sein wird, wird ja einen Umgang finden müssen mit der Trump-Administration. Und da stelle ich mir die Frage, wird es mit einem Donald Trump im Weißen Haus noch eine deutsch-amerikanische Freundschaft geben?
Ja, die Freundschaft ist ja älter als Präsidenten und auch wechselnde Bundeskanzler. Die ist über lange Zeit gewachsen. Sie ist wirtschaftlich da mit enger Verknüpfung. Sie ist kulturell da. Sie ist auch in der NATO weiterhin da. Das wird auch mit Donald Trump sicher weitergehen. Aber die Frage ist, wie tritt man auf und wie kommt man zu guten Ergebnissen? Und das traue ich Friedrich Merz zu, der ja lange Vorsitzender auch der Atlantikbrücke war, der enge Verknüpfungen auch in die amerikanische Wirtschaft und Zivilgesellschaft hat, die alle wissen, wir leben beide, Amerikaner und Europäer, von guten Beziehungen. Und dass er dieses Gewicht auch gegenüber dem Präsidenten einbringen kann.
Bevor Friedrich Merz das tun kann, muss er erstmal diese Wahl gewinnen und als stärkste Kraft hervorgehen. Friedrich Merz hat jetzt, und so kommen wir zur deutschen Innenpolitik, immer wieder gesagt, er führe keinen Koalitionswahlkampf. Markus Söder allerdings macht die Koalitionsfrage immer wieder zum Thema, indem er gefragt oder auch ungefragt erklärt, es werde keine Koalition mit den Grünen geben. Jetzt hat der schleswig-holsteinische CDU-Ministerpräsident Daniel Günther gesagt, Söder solle doch einfach mal den Mund halten. Herr Laschet, stimmen Sie Daniel Günther zu?
Wir sollten alle nicht andauernd über Koalitionen spekulieren und vor allem nicht alles Mögliche immer ausschließen. Wir schließen ja schon klipp und klar aus, niemals mit der AfD. Wir schließen auf der Bundesebene klar aus, niemals mit dem BSW. Wir schließen aus, auch nicht mit der Linken. Und dann, finde ich, sollten die demokratischen Parteien in der Mitte des Spektrums, die Liberalen, die Grünen und die Sozialdemokraten und die Christdemokraten, sich gegenseitig zumindest attestieren, dass man über gemeinsame Lösungen nachdenken kann und auch kooperieren kann. So, und dass das nie ein Wunschbündnis wird nach der Wahl, ist, glaube ich, jedem klar. Der einen Richtungswechsel in Deutschland will im Vergleich zur Ampel, der müsste eintreten für ein schwarz-gelbes Bündnis. Das ist im Moment rechnerisch nicht im Bereich des Wahrscheinlichen. Aber damit, wenn man die Wahlprogramme anschaut, könnte sehr vieles verändert werden, was im Moment viele Leute ärgert, die aber aus Protest dann bereit sind, AfD zu wählen.
Und warum tut das in der CDU niemand so richtig offensiv für ein schwarz-gelbes Bündnis eintreten?
Ja, ich tue es ja gerade. Ich habe jetzt bei Ihnen die Chance, einfach mal zu erklären. Die Übereinstimmung ist am größten dort. Es könnte einen echten Richtungswechsel, insbesondere in der Wirtschaftspolitik, geben, auch in der Migrationspolitik. Und das Problem ist, wenn es dazu nicht kommt, muss die Union wieder ein Bündnis mit jemandem machen, der links von ihr steht und wo es viel, viel zu viele Kompromisse wieder geben wird. Sowohl die GroKo als auch Schwarz-Grün wird dann extrem schwierig. Und wenn wir dann ein Schauspiel erleben wie bei der Ampel, dann werden wir 2029, also bei der nächsten Wahl, sicher die AfD noch stärker haben. Und deshalb muss eigentlich jedem Wähler, der den Wechsel will, dieses Bewusstsein. Das Problem ist nur, es wird keine Leihstimmen der Union für die FDP geben, weil das Wahlrecht auch durch die FDP so geändert ist mit dem Wegfall der Überhangmandate, dass jeder um seine eigenen Stimmen kämpfen muss. Und deshalb ist das einzige Potenzial bei Protestwählern, die im Moment nicht bei den Parteien der Mitte landen, denen klarzumachen, eure Stimme ist verschenkt. Heiner Geißler hat das mal auf die Formel gebracht vor vielen Jahren. Wer rechts wählt, wird am Ende links regiert. Und in der Lage sind wir jetzt wieder.
Sie haben jetzt ein bisschen Wahlwerbung für die FDP gemacht und für eine schwarz-gelbe Koalition, haben gleichzeitig aber gesagt, warum die derzeit zumindest sehr unwahrscheinlich erscheint. Wenn Markus Söder andauernd ausschließt, es mit den Grünen zu tun, dann ist ja die Situation der CDU, dass sie gezwungenermaßen sehr viel Kompromisse gegenüber der SPD machen muss. Also nochmal, hat Daniel Günther recht, Markus Söder sollte einfach mal den Mund halten?
Ich sag nochmal, wir sollten das alle im Moment eher stiller handhaben, dieses Spekulieren. Und das Erste, was Sie sagten, ich habe das ja alles schon mal erlebt, 2017. Da gab es eine rot-grüne
Regierung. Ich
dachte
jetzt 2021 haben Sie erlebt, wie es ist, wenn Markus Söder nicht den Mund
hält. Das habe ich auch erlebt. Wenn Parteien zerstritten sind, werden sie definitiv nicht gewählt. Deshalb muss das schleunigst aufhören. Aber 2017 habe ich erlebt, dass niemand geglaubt hat, dass CDU und FDP eine Mehrheit haben könnten. Aber der echte Wechsel von Rot-Grün damals zu einer neuen Landesregierung war so möglich. Deshalb finde ich, sollte man mit Argumenten, mit Wahlprogrammen argumentieren. Wo ist die größte Übereinstimmung? Sowas kann man erkennen. Aber man sollte jetzt nicht über Koalitionen spekulieren, am Ende sogar noch über Posten spekulieren, sondern jeder muss gucken, dass er seine Stärke aufbringt. Und je zerstrittener man auftritt, und da waren die letzten Tage nicht hilfreich, je weniger wird man Wahlen gewinnen.
Herr Laschet, mit diesen Worten lasse ich unser Gespräch enden. Danke Ihnen sehr für Ihre Zeit und wünsche Ihnen noch einen tollen Tag.
Ihnen auch. Alles Gute.
In unserem The Pioneer Literatur Podcast Edle Federn haben wir in der aktuellen Folge den Shootingstar der deutschen Buchszene bei uns zu Gast.
Ja, ich bin Caro Wahl. Ich habe jetzt seit letztem Jahr meinen Traumberuf quasi gefunden. Ich bin jetzt Autorin, bin da sehr stolz drauf, genieße das, weil sich das total richtig anfühlt und möchte jetzt bis zu meinem Tod weiter vom Schreiben leben.
Die 29-jährige Caroline Wahl konnte in den vergangenen beiden Jahren 2 Bücher in den Top 10 der deutschen Bestsellerliste platzieren. 22 Bahnen und Windstärke 17. Beide Romane erzählen vom herausfordernden Leben der Schwestern Tilda und Ida mit einer alkoholkranken Mutter. Von Selbstermächtigung und von Momenten der Hoffnung. Autorin zu sein, das schien für Caroline Wahl lange ein sehr fernes Berufsziel.
Ich hatte einfach nie jemanden, der mich bestärkt hat. Ich bin mit den Texten nie nach außen gegangen und wusste halt nicht, dass ich es kann. Also da ich irgendwie auch zum Beispiel im Deutschunterricht keine Lehrerin hatte, die meinte, du schreibst richtig gut, bleib da mal dabei. Dachte ich immer, okay, Texte, Lesen, Literatur, das ist so meine Welt. Aber ich dachte nicht, dass ich selbst Bücher schreiben könnte.
Aber hier sieht man auch mal wieder, welche Kräfte Leidensdruck freisetzen kann. Caroline Wahl nimmt nach ihrem Germanistikstudium einen Job im Verlagswesen in der Schweiz an.
Ich habe ja dann alles auf Zürich gesetzt und dachte, ja, dann mache ich jetzt Verlagskarriere. Und dann war der Job richtig scheiße in Zürich. Also ich habe mich überhaupt nicht wohlgefühlt in der Stadt. Die Stelle war nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und mir ging es da gar nicht gut. Und dann saß ich da in dieser Einzimmerwohnung und dachte, ich schreibe jetzt trotzdem. Ich mache das jetzt trotzdem. Ich brauche die Schreibschule nicht. Ich schreibe jetzt einfach meinen Roman. Und dann habe ich sofort angefangen. Ich dachte, es wäre doch ein geiler Move, wenn man mit einem Roman aus diesem Kackjob ausbricht. Natürlich wusste ich, dass die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist und dass ich schon viel Glück und so weiter haben muss. Aber das war schon das Ziel, worauf ich hingearbeitet habe.
Das Ziel hat sie erreicht. Nicht nur blendende Verkaufszahlen spiegeln das wider, sondern auch einhelliges Lob seitens der Literaturkritik. Juli C., die Gastgeberin unseres Literaturpodcasts Edle Federn, sagt über die junge Autorin:
Caroline Wahl hat 2
Coming-of-Age-Romane geschrieben, in denen es endlich einmal nicht um 16-jährige Jungs, sondern um junge Frauen geht, die sich ihren Weg aus der Kindheit in Richtung Erwachsenenleben bahnen müssen. Ihre Figuren sind allesamt versehrt, von Narben gezeichnet und zum Teil von erheblichen Charakterfehlern geprägt. Trotzdem schafft es Caroline Walz zärtliche Beobachtung, dass man sie alle mag, mit ihnen fühlt und ihnen das Beste wünscht. Und das ist doch vielleicht die größte menschliche Stärke, egal ob in der Literatur oder in echt. Dass wir in der Lage sind, einander zu mögen und zu verstehen, auch wenn wir oft genug auf Irrpfaden durch den persönlichen Dschungel unterwegs sind, ziemlich weit entfernt von Ahnung, Souveränität, Kontrolle oder irgendeiner Art von Vollkommenheit. Sie finden die aktuelle Folge von Edle Federn mit Julie C. und Caroline Wahl auf thepioneer.de und in unserer Pioneer-App. Den Link finden Sie ganz bequem in den Shownotes dieses Podcasts.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da sind die neuen Stellenkürzungen bei Microsoft ein Thema. Und unsere Frau an der Wall Street weiß noch mehr. Also ab nach New York und einen wunderschönen guten Morgen, liebe Anne.
Hallo Dagmar. Ja, Microsoft hat bestätigt, dass das Unternehmen eine kleine Anzahl von Stellen in verschiedenen Abteilungen abbaut, und zwar basierend auf der Performance der Mitarbeiter. Von Microsoft heißt es, dass man sich auf leistungsstarke Talente konzentriert und kontinuierlich daran arbeitet, den Mitarbeitern beim Lernen und Wachsen zu helfen. Bei unzureichender Leistung werden aber geeignete Maßnahmen ergriffen. Die Entlassungen betreffen aber nur weniger als 1% der Belegschaft, also ein paar hundert Mitarbeiter. Das im Vergleich zu früheren Stellenabbaumaßnahmen ist das sehr gering. Anfang 2023 hatte Microsoft zum Beispiel 10.000 Mitarbeiter entlassen und im Januar 2024 nach der Übernahme von Activision Blizzard weitere knapp 2.000 Stellen. Also auf jeden Fall Gesprächsthema, aber kein Grund zur Sorge, würde ich sagen.
Die Online-Riesen eBay und Facebook wollen jetzt zusammenarbeiten. Anne, sag uns, was haben sie genau vor?
Ja, und zwar will Facebook jetzt auch einige eBay-Angebote bei sich auf dem Facebook Marketplace anzeigen. Der Testlauf beginnt in Deutschland, Frankreich und den USA, wo Käufer die Listings jetzt direkt auf Marketplace sehen, aber ihre Transaktionen weiterhin über eBay abwickeln können. eBay könnte das einen ganz neuen Schub geben. Das Unternehmen hat ja echt Schwierigkeiten, mit den Wettbewerbern wie Amazon und Walmart mitzuhalten. Und um Käufer und Verkäufer auf der Plattform zu halten, hatte eBay zuletzt ja auch Nischenkategorien wie zum Beispiel Sammlerstücke oder Luxusgütern in Fokus genommen. Meta könnte aber auch was von der Partnerschaft haben, und zwar mit Blick auf die Europäische Kommission. Die hat im November eine Geldstrafe von fast 800 Millionen Euro gegen das Unternehmen verhängt, weil Facebook den Marketplace-Dienst mit der Haupt-App von Facebook verknüpft hatte. Die Kommission hatte Bedenken, dass das den Wettbewerb im europäischen Online-Marktplatz beeinträchtigen könnte. Meta hat gegen diese Entscheidung Berufung eingelegt und betont, dass es keine Beweise für einen Schaden an den Wettbewerbern gebe. Auch die Anleger an der Wall Street feierten das mit einem Aktienplus von 9% bei eBay, als diese Nachricht rauskam.
Und Dagmar, was geht eigentlich gar nicht?
Dass vom Völkerbund behauptet wurde, er hätte nichts erreicht. Wie von scharfzüngigen Kabarettisten im Wien der 20er Jahre.
Es ist nicht Nacht, niemand schläft, alles wacht, nur der Völkerbund schläft Tag und Nacht. Erst zur Mittagszeit zieht sich Mann für Mann für die Sitzung des Rates an.
Der Völkerbund, Vorläufer der UN, wurde heute vor 105 Jahren in Genf gegründet. Prominenter Mitbegründer Woodrow Wilson. Der bekam sogar den Friedensnobelpreis dafür. Die Völker, so die Idee, sollten nach den Brutalitäten des Ersten Weltkriegs unbedingt Frieden wahren. Prämisse: nie wieder Krieg. Tatsächlich konnte das Bündnis kleinere Streitigkeiten zwischen Nationen lösen, zwischen Schweden und Finnland oder Griechenland und Bulgarien. Doch dann kam die Dekade der 1930er Jahre und mit ihr das Grauen.
Seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen.
So Adolf Hitler am 1. September 1939 in seiner Rede im Berliner Reichstag. Mit dem Überfall Polens und auch schon den vorhergegangenen Annexionen vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges hatte Nazi-Deutschland die edle Idee des Völkerbunds zunichte gemacht. Nach 6 blutigen, von Genozid und Vernichtung geprägten Jahren kam die Welt wieder zusammen um dem Frieden ein Zuhause zu geben. Vom 25. April bis zum 26. Juni 1945 tagte die United Nations Conference on International Organization. US-Präsident Franklin D. Roosevelt erklärte die Idee der Vereinten Nationen, einen weltweiten, permanenten Frieden.
And I am confident that the Congress and the American people will accept the results of this conference as the beginnings of a permanent structure of peace.
Bestehend aus anfänglich 51 Gründungsmitgliedern setzte sich die UN für Frieden, Menschenrechte, Entwicklung, Wirtschaft und Kultur ein. Der Völkerbund war gescheitert, aber der Nachfolgebund, der wurde erfolgreich. Und ja, auch Deutschland wurde 1973 wieder in den Kreis der Weltgemeinschaft aufgenommen. Heute sind es 193 Staaten in der UN. Wie sagte Winston Churchill, die Vereinten Nationen wurden nicht gegründet, um uns den Himmel zu bringen, sondern um uns vor der Hölle zu bewahren.
Und Dagmar, was hat dich heute überrascht?
Dass der Stummfilmklassiker Metropolis von Fritz Lang heutzutage als ikonischer Meilenstein der Filmgeschichte gilt. In Universitätsvorlesungen werden die Handlung, die politischen Bezüge, die Ästhetik debattiert. Die UNESCO machte Metropolis zum Weltkulturerbe als ersten Film überhaupt. Hollywood-Klassiker wie Star Wars und Blade Runner sind von dem Film klar inspiriert in Bild und Handlung. Dabei wurde der Streifen nach seiner Uraufführung in Berlin am 10. Januar im Jahre 1927 verrissen und verspottet. Zugegeben, Fritz Langs Film einer dystopischen Stadt der Zukunft war dick aufgetragen und viel, viel, viel zu teuer geraten. 5 Millionen Reichsmark soll die Produktion gekostet haben. 36.000 Menschen haben laut Lang mitgearbeitet, darunter tausende Statisten. Es wurde eine Miniaturstadt gebaut zum Abfilmen und parallel eine riesige Kulisse für weitere Aufnahmen. Am Ende ging die Ufa-Filmgesellschaft fast pleite wegen dieses Films, zumal er an den Kinokassen kolossal floppte. Auch inhaltlich gab es Kritik an der Geschichte, denn Metropolis teilt sich auf in eine elitäre Oberstadt, in der die Reichen in Saus und Braus wohnen. In der Unterstadt lebt das Prekariat und schuftet für die Reichen. Ein junger Mann aus der Oberstadt verliebt sich in eine friedensliebende Arbeiterin aus der Unterstadt. Sein Vater, der oberste Herrscher der Stadt, versucht, diese Liebe zu hintertreiben, mit Hilfe einer menschenähnlichen Roboterfrau. Am Ende gibt es doch ein Happy End. Und das alles nur als Stummfilm mit Musik. H.G. Wells, legendärer Schriftsteller und Science-Fiction-Papst, zerriss den Film in der New York Times. Zitat: Ich habe kürzlich den dümmsten Film gesehen, Metropolis. Ich glaube nicht, dass es möglich ist, einen dümmeren Film zu machen. Originalität gibt es keine, eigenständiges Denken auch nicht. Zitat Ende. Wells kritisierte die klischeehafte Technikfeindlichkeit des Streifens und die Handlung, ja, die sei platt. Erst viele Jahrzehnte später erfuhren Film und auch Regisseur Fritz Lang allmählich Anerkennung. Metropolis wurde wiederentdeckt und gefeiert für die Bildästhetik, die Musik und die Kritik an der Massengesellschaft. Das Lexikon des internationalen Films schrieb in den 80ern, der Film sei, Zitat, filmästhetisch ein virtuos durchkomponiertes Licht- und Schattenspiel, das durch suggestiven Montagerhythmus und architektonische Fantasie fesselt. Filmgeschichtlich ist es ein früher Klassiker des Science-Fiction-Kinos. Zitat Ende. Und das alles, wie gesagt, ohne Worte. Bleiben Sie aufrecht, irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld. Music man, melody so far, my best friend.
See, I love you, words don't come easy.